Hallo und herzlich willkommen zu meinem Format Hops genommen und zur mittlerweile 9. Folge. In meinem Format Hops genommen sprechen wir über aktuelle politische Themen und über Populismus und Rechtsextremismus. Es geht also auch um die Rolle der demokratischen Parteien und generell um die Frage, wie wir unsere Demokratie wieder stärken. Der Name ist also Programm. Uns geht es ums politische Einordnen, inhaltliche Widerlegen, Kontextualisieren und Hops nehmen. Hops genommen erscheint jede Woche in voller Länge auf YouTube und auch als Podcast-Folge über alle bekannten Kanäle und natürlich auch als Snippets auf Instagram und TikTok. Folgt mir also gerne auch hier für mehr. Fangen wir aber an mit Folge 9. Ab geht's. Wir müssen mal wieder über Christian Lindner sprechen. Der FDP-Chef und Finanzminister befindet sich zugegebenermaßen in einer schwierigen Lage. Zum einen ist klar, die Haushaltssituation in Deutschland ist angespannt. Es braucht zur Bewältigung der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Herausforderungen dringend mehr Geld. Zum anderen fällt die FDP von Wahl zu Wahl auf neue Tiefststände. In Brandenburg hat sie mit unter 1% weniger als halb so viel wie die Tierschutzpartei bekommen und im neuesten ARD-Deutschland-Trend wird sie bundesweit nur noch auf 3% gemessen. Lindner scheint das alles aber wenig zu beeindrucken. Er macht unbeirrbar weiter mit seinem neoliberalen Populismus einmal eins, das da lautet, was, wir haben Geldmangel, dann lasst es uns doch einfach von den Bürgergeldempfängern nehmen. Die beuten schließlich den Staat aus und leben durch Nichtstun auf unsere Kosten in Saus und Braus, statt arbeiten gehen zu wollen. Mit Populismus, Ursachenablenkung und gesellschaftlicher Spaltung will Lindner seinen und den Hals der FDP aus der Schlinge ziehen. Dieser junge Mann bringt Lindners Populismus einmal eins sehr gut auf den Punkt.
Also Sie sagen, dass Sie nicht von Rändern sprechen wollen und reden dann über Bürgergeldempfänger, die Schwarzarbeiten nebenbei. Also 13.000 Bürgergeldempfänger haben im letzten Jahr Jobangebote einmalig abgelehnt und wurden dafür sanktioniert. Das ist ein Rand der Gesellschaft. Der andere Rand der Gesellschaft besteht aus zwei Familien, die so viel haben wie 42 Millionen Deutsche. Sie haben einen Vorschlag der Brasilianer abgelehnt, der Milliardäre versteuern möchte. Und da muss man sagen, also der eine Rand hat bei zwei Familien so viel wie die gesamte Hälfte der Bevölkerung. Und Sie ignorieren das einfach. Und
nein,
über den Rand wollen wir nicht sprechen. Und ständig geht es dann um Bürgergeldempfänger und wie diese Leute nicht bereit seien zu arbeiten. Und Sie haben vorhin gemeint, inwiefern Sie Spalten oder Populismus machen wollen. Also ich erinnere gerne an die Rede bei den Bauern zum Beispiel, als Sie meinten, wir kürzen jetzt ja bei den Asylsuchenden und bei den Bürgergeldempfängern. Dann müssen die Bauern sich ja gar keine Sorgen mehr machen.
Nee, das war jetzt kein Wortlautzitat von mir.
Stimmt, ein Wortlautzitat war das nicht. Aber sinngemäß hat Lindner genau das vor den wütenden Bauern gesagt.
Und meine Damen und Herren, es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir 1 Milliarde Euro beim Bürgergeld. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit und wir beantworten sie.
Das Ausspielen von Gruppen, damit diese sich aneinander abarbeiten, statt gemeinsam nach oben zu denjenigen zu schauen, die von diesem System still am meisten profitieren, das ist Lindners Lieblingsstrategie. Und wenn mal jemand über die Superreichen spricht, dann cool bleiben und betonen, wie sehr die sich im Gegensatz zu Bürgergeldempfängern ihr Geld hart erarbeitet haben.
Es gibt einen Unterschied, sagen wir mal ganz rustikal zwischen uns. Die Familien, die Sie genannt haben mit den Vermögen, das ist deren Besitz. Das haben die auf legalem Wege in Deutschland erarbeitet und das Grundgesetz kennt die Garantie des Eigentums.
Das Grundgesetz kennt übrigens nicht nur die Garantie des Eigentums, sondern stellt auch in Artikel 14 klar, dass Eigentum und Reichtum gesellschaftlich verpflichtet und auch dem Wohle der Allgemeinheit dient, lieber Christian. Lindner sagt, die reichsten Familien dieses Landes haben sich ihren Reichtum legal und hart erarbeitet. Schauen wir doch mal rein. Die reichste Familie Deutschlands sind die Quants, die BMW-Erben, vertreten durch durch Susanne Klatten und Stefan Quandt. Ihr Vermögen wird auf 40,5 Milliarden Euro geschätzt. Günter Quandt war ein deutscher Industrieller und ein Mitglied der NSDAP. Niemand Geringeres als Reichspropagandaleiter Josef Goebbels schrieb über Quandt, Zitat, alter Mann, aber klug, energisch, brutaler Kapitalist. Quandt war ein Teilnehmer des Geheimtreffens Adolf Hitlers mit Großindustriellen am 20. Februar 1933, bei dem eine Wahlkampfhilfe von 3 Millionen Reichsmark für die NSDAP beschlossen wurde. Nach der Machtergreifung der Nazis profitierte Günter Quandt ganz besonders vom NS-Regime. Quandts Betriebe wurden wichtige Zulieferanten für die Rüstungsindustrie und er selbst zum Vorzeigeindustriellen, weshalb er im Jahre 1937 zum Wehrwirtschaftsführer ernannt wurde. Das BMW-Werk wurde zentraler Bestandteil der deutschen Rüstungsproduktion. Kurz, er machte richtig Cash mit dem Angriffs- und Vernichtungskrieg Hitlers, der halb Europa zerstören sollte. Außerdem sparte Quandt eine ganze Menge an Personalkosten durch den massenhaften Einsatz von tausenden Kriegs- und KZ-Häftlingen, die unter unmenschlichsten Bedingungen schuften mussten. Günter Quandt selbst wurde nach dem Ende des Dritten Reichs als Mitläufer eingestuft und ist also mit all dem davongekommen. Und all das ist kein Geheimwissen, sondern wurde gründlich von der Geschichtswissenschaft erforscht und wird auch einem Christian Lindner nicht unbekannt sein. Und selbst bei den superreichsten Familien in Deutschland ohne NS-Geschichte gilt, nicht Geld arbeitet, sondern vor allem Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In den allermeisten Fällen arbeiten die Superreichen eben gar nicht, sondern leben von Vermögen, Verpachtung, Verzinsung, ganz ohne zu arbeiten. Über 800.000 Menschen können wir heute in Deutschland zählen, die nicht arbeiten gehen wollen. 800.000 Totalverweigerer, die vom Nichtstun leben. So viele Privatiers gibt es heute nämlich. Diese Zahl hat sich seit 2010 verdoppelt und ist besonders rasant in der krisenhaften Corona-Zeit angestiegen. Besonders inflationsbedingte Krisengewinne sind hier ein Grund dafür, wie sich dieser Reichtum bei wenigen in den letzten Jahren nochmal ordentlich anhäufen konnte. Unterstützt von einem System, das Reichtum mit mehr Reichtum belohnt und in dem Superreiche auf Kosten der Allgemeinheit und des Planeten im Grunde tun und lassen können, was sie wollen.
In Sachen Klimakrise spielen Superreiche wie Elon Musk oder Jeff Bezos und Co. auf diesem Planeten eine unschöne Rolle. Oxfam, eine international gemeinnützige Organisation, sagt, die Milliardäre behandeln die Erde wie ihren persönlichen Spielplatz. Demnach produzieren sie rein rechnerisch mit ihren Privatjets oder Superjachten und Helis in 1,5 Stunden so viel CO2 wie Normalbürger im ganzen Leben. Oxfam fordert, Superreiche für ihren CO2-Ausstoß stärker bezahlen zu lassen.
So, und jetzt brauchen wir auch niemand in den Kommentaren mit, die haben sich das hart erarbeitet kommen. Das ist Quatsch. Die Mehrheit des Milliardenvermögens in Deutschland wird vererbt und eben nicht von einzelnen Personen durch harte Hände Arbeit erwirtschaftet. Dieser vom Tellerwäscher zum Millionär-Mythos ist einzig allein dafür da, um jedem von uns die Illusion zu geben, wenn du dich nur anstrengst und ordentlich buckelst, dann kannst du auch einer dieser Superreichen werden. Das ist neoliberaler Quatsch. Ist das also eine Neiddebatte? Nein, es ist eine Gerechtigkeitsdebatte. Geld ist endlich, also ist die Frage um Verteilung, Konzentration von Reichtum und damit Macht sowie von Gemeinwohlinteresse essentiell für eine Demokratie. Insbesondere, wenn die Allgemeinheit zunehmend darunter leidet, dass in wichtigen Strukturen in den letzten Jahrzehnten zu wenig für das Gemeinwohl investiert wurde. Die Bahn ist eine absolute Katastrophe, der Stand der Digitalisierung und das Internet allgemein hier ist wirklich peinlich im internationalen Vergleich. Wir müssen viel mehr investieren in den Klimaschutz und in eine ökologische Transformation. Fast 3 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Armut in einem der reichsten Länder der Welt, in keinem anderen Industrieland. Hängt der Bildungserfolg der Kinder so stark vom Geldbeutel der Eltern ab. Die Altersarmut ist weiter hoch und die Mieten steigen und steigen, während vor allem private Wohnungsunternehmen und Investoren sich eine goldene Nase verdienen. Sorry, aber angesichts der objektiv wachsenden Missstände für die absolute Mehrheit in diesem Land ist der Vorwurf der Neiddebatte einfach lächerlich. Es geht nicht darum, jemandem sein Geld nicht zu gönnen, sondern schlicht darum, dass in einem solidarischen Staat starke Schultern mehr tragen können und sollten und dass die eben auch Verantwortung einnehmen müssen und auch zur Verantwortung gezogen werden sollten, einen Beitrag für alle zu leisten. Sehr gut auf den Punkt bringt das Martina Linatas von ungleichheit.info.
Und das hängt auch ganz, ganz häufig zusammen eben mit all den Entwicklungen, die wir aktuell sehen, sei es dann beispielsweise extrem hohe Mieten, dass dann ja mittlerweile auch Azubis oder auch Studierende sagen, dass sie mehr als 40 oder teilweise mehr als 50% ihres gesamten Einkommens für Mieten ausgeben müssen.
Als Gründerin von Ungleichheit.info beschäftigt sich die Politikwissenschaftlerin Martina Linartas mit der Frage, wie es um die wirtschaftliche Gerechtigkeit in diesem Land steht. Und da zeigt es sich, dass vor allem junge Menschen, die nicht mit einem großen Erbe rechnen können, es heute schwerer haben als früher, durch Arbeit allein aufzusteigen.
Ich glaube, was wir schaffen müssen, ist aber auch einfach diese Debatten wieder reinzuholen und zu sagen, es geht nicht darum, nach unten zu treten, sondern wir müssen auch wieder die Klassenfrage stellen. Wir müssen auch wieder die Frage stellen von oben und von unten. Wir müssen es auch schaffen, wirklich auch diejenigen an die Kassen zu zitieren und nicht nur freundlich zu bitten, hey, liebe überreiche Menschen, könnt ihr mal spenden, sondern wir müssen sagen, tax the rich. So, und das ist für mich auch etwas, was momentan, wenn man sich die Politik anguckt, eigentlich radikal klingt, aber doch so eine Selbstverständlichkeit sein müsste.
Was heißt das konkret? Bund, Länder und Kommunen haben im kommenden Jahr zum Beispiel etwa 13 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen als erwartet. Eine gerechte Vermögenssteuer würde dem Staat und damit uns 35 Milliarden Euro zusätzlich in die Kassen spülen. Selbst wenn man ausschließlich Superreiche ab einem Vermögen von 100 Millionen Euro besteuern würde, wären das immer noch satte 17 Milliarden Euro. Die Haushaltslücke für Bund, Länder und Kommunen wäre vollständig gestopft und es wäre immer noch eine Menge Geld übrig. So, warum dieser lange Rant? Damit ihr die Tragweite von Lindners Position versteht. Statt Vermögen für unser Gemeinwohl gerecht zu besteuern, zeigt Lindner mit dem Finger auf die Ärmsten in diesem Land und heizt einen tatsächlichen Neiddiskurs an, der die Falschbehauptung in den Raum wirft, dass Bürgergeldempfänger auf Kosten der Gesellschaft in der sozialen Hängematte chillen. Journalist Klaus Schrotthofer fasst das gut zusammen.
Die Frage eben nach dem Bürgergeld, was wir gerade besprochen haben, das treibt viele Menschen um. Es ist auch ein Ungerechtigkeitsgefühl, was immer damit verbunden ist. Aber wie sinnvoll ist es, wenn man da dran geht?
Ich glaube, auch hier leidet die Diskussion unter einer unfassbar polemischen Hintergrundmusik, die von interessierten Kräften dazu immer abgespielt wird. Es ist ja nicht so, dass das Bürgergeld eine gigantische Hängematte ist, wo ganz viele Menschen drin liegen und sich freuen, dass wir hier alle am Tisch und viele andere, die uns zuschauen, arbeiten und Steuern bezahlen und die machen sich da irgendwie ein flottes Leben. So ist es ja nicht. Die Masse der Bürgergeldempfängerinnen und Empfänger sind ja nicht Leute, die keine Lust haben zu arbeiten, sondern der überragende Teil sind Leute, die entweder arbeiten und zu wenig verdienen und deswegen aufstocken müssen, weil sie sonst in einer Stadt wie Köln oder Berlin ihre Wohnung überhaupt nicht mehr klarkommen. Es sind beispielsweise Alleinerziehende, die, das hat wiederum zu tun mit den Rahmenbedingungen, Kinderbetreuung etc., ist alles in anderen Sendungen ja schon hinreichend diskutiert worden, die deswegen dem Arbeitsmarkt nicht in der Weise zur Verfügung stehen können, wie sie sich's vielleicht selber wünschen. Also es gibt ganz viele Dinge, die man sich da genauer und ohne Polemik angucken muss. Aber da ist nicht irgendwie eine Goldmine, die Herr Lindner jetzt irgendwie anzapfen oder anbohren könnte, um damit den Wirtschaftsstandort Deutschland zu retten. Wir glauben, wir brauchen ein gigantisches Infrastrukturprogramm. Und wenn ich das noch einen Satz...
400 bis 600 Milliarden ist da inzwischen die Rede.
Das Problem ist, dass die Infrastruktur in unserem Land in einem derart maroden Zustand ist, und das schon seit 30 Jahren inzwischen, dass dort mit irgendwelchen einzelnen Maßnahmen oder wie Sie es nannten, Kleckerkram, nichts mehr zu holen ist. Wir müssen, ähnlich wie die USA das vorgemacht haben, glaube ich, den Mut und die Kraft finden, in einer parteienübergreifenden Anstrengung tatsächlich diese Infrastruktur jetzt auf Vordermann
zu bringen. Was? Christian Lindner interessieren diese Argumente überhaupt nicht. Stattdessen schlägt er vor, dass Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld künftig ihre Wohnkosten pauschal und nicht nach tatsächlichen Kosten erstattet bekommen. Zitat: Dann können die Leistungsempfänger entscheiden, ob sie in eine kleinere Wohnung ziehen und wie sie heizen, sagt der Bundesfinanzminister großzügig. Heißt also, in Städten mit hohen Mieten, Bürgergeldempfänger sollen aus ihren 563 Euro im Monat die Differenz zwischen pauschaler Wohnkostenübernahme und dem tatsächlichen Mietpreis selbst bezahlen. Schon jetzt zahlen übrigens viele Bürgergeldbeziehende einen beträchtlichen Teil ihrer Wohnkosten aus eigener Tasche. Jeder achte Bürgergeldhaushalt knappte sich 103 Euro des Bürgergeldes für die Wohnkosten im Monat ab. Und wo will Lindner noch kürzen? Bei Integrations- und Sprachkursen für Geflüchtete. Hier lernen Geflüchtete nicht nur die deutsche Sprache, sondern bekommen auch Werte des deutschen Staatswesens vermittelt. Der Kürzungsvorschlag von Lindner würde dazu führen, dass 2025 keine neuen TeilnehmerInnen aufgenommen werden können. Integrations- und Sprachkurse erhöhen nachweislich die Erwerbstätigkeitswahrscheinlichkeit signifikant. Etwas, was sowohl im Interesse der Geflüchteten als auch im Interesse der Allgemeinheit ist. Aber lieber hier kürzen und weiter einen Sündenbock pflegen und Superreiche um jeden Preis schützen, als Politik zum Wohle der Bevölkerung zu machen. Das ist das Populismus 1x1 des Christian Lindner. Wenn man über den Rechtspopulismus aus den demokratischen Parteien heraus spricht, dann kommt man an einer Person nicht herum. Und das ist CDU-Mann Jens Spahn. Ihr wisst schon, der war mal unser Gesundheitsminister und dem haben wir es zu verdanken, dass der Staat nun wohl 2,3 Milliarden Euro an Steuergeld Maskenlieferanten für nicht verbrauchte Masken zahlen muss. Jens Spahn wird oft noch übersehen, meiner Meinung nach, wenn wir von gefährlichem Populismus sprechen. Wahrscheinlich, weil die meiste Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf den Populismus-Polterchef Fritze Merz fällt. Aber Jens Spahn steht dem Rechtspopulismus von Friedrich Merz in nichts nach. Dabei scheut er auch nicht vor Desinformation. So zum Beispiel auf dem Deutschlandtag der Jungen Union der CDU-CSU. Hier sein Rant zum Deckel an Flaschen.
Während Elon Musk der Welt zeigt, dass eine Rakete sogar wieder rückwärts einparken kann, führen wir hier in der EU die Trinkflaschen ein, wo man jedes Mal beim Trinken irgendwie, das ist unsere Innovation und die machen da Spaceship. Das ist der Unterschied im Denken.
Ich bin zugegebenermaßen kein Fan von dem Deckel an den Flaschen, aber CDU-Ehrenmann Ruprecht Polenz weist zu Recht darauf hin, dass das Bundeskabinett, dem Jens Spahn als Minister angehörte, im Februar 2021 diesen fucking Deckel an Flaschen beschlossen hat. Das heißt, Jens Spahn rantet hier gegen etwas, was er selber mitzuverantworten hat. Wenn ihr die Augen schließt und euch den Idealtypen eines aufrechten, glaubwürdigen und ehrenvollen Politikers vorstellt, dann ist Jens Spahn immer das absolute Gegenteil eurer Imagination. Hier ein weiteres Beispiel vom Deutschlandtag der jungen Jünger der CDU-CSU, in dem Jens Spahn suggeriert, dass das Fliegen verboten werden soll.
Ich dachte erst, es gäbe jetzt einen JU-Verband auf Mallorca, aber das ist gar nicht euer Punkt. Euer Punkt ist der entscheidende. Wir wollen Fliegen nicht verbieten, sondern wir wollen klimaneutrales Fliegen ermöglichen. Das ist der Unterschied da oben im Denken. Das ist der Unterschied, um den es geht.
Newsflash: Niemand, absolut niemand will das private Fliegen verbieten. Das behauptet aber zum Beispiel die AfD gegenüber den Grünen völlig faktenfrei und jetzt halt auch Jens Spahn. 2023 ätzt er gegen die Bürgergelderhöhung durch den Bundestag, der er selber als Bundestagsabgeordneter zugestimmt hat. Auch auf dem Deutschlandtag hetzt Jens Spahn gegen Bürgergeldempfänger.
Mieten in Innenstädte können sich vielfach nur noch die Gutverdiener oder die Bürgergeldempfänger leisten. Es ist ja so.
Wir haben es vorhin schon ausgeführt, tatsächlich werden Bürgergeldempfänger aus Kiezen mit steigenden Mieten eher verdrängt und immer mehr Bürgergeldempfänger knapsen sich von ihren 563 Euro was ab, um die Mietkosten überhaupt bezahlen zu können. Auch Jens Spahn gehört zu denjenigen, die ständig so tun, als seien Bürgergeldempfänger vor allem Jobverweigerer und nutzt dieses Scheinargument, um noch mehr Sanktionen und Kürzungen bei den Ärmsten zu verargumentieren. Dabei, wir sind in der letzten Folge schon darauf eingegangen, betrifft die Frage der Totalverweigerung maximal 0,4% aller 5,5 Millionen Bürgergeldempfänger. Das weiß auch Jens Spahn, aber populistisch wieder besseren Wissens auf Minderheiten schlagen, ist einfach sein Stil. Nach unten treten gefällt schließlich dem rechtskonservativen Stammtisch. Hier mal gegen Bürgergeldempfänger hetzen, hier Desinformationen gegen Geflüchtete verbreiten. So einfach geht der Rechtspopulismus der Merz-Spahn-Partei CDU. Sehr schön auseinandergenommen wird dieses Demagogiemuster von Spahn bei Maischberger von der Bundestagsabgeordneten Katharina Dröge von den Grünen.
Ich übersetze mal, was Sie an der Stelle sagen. Also auf der einen Seite sagen Sie, wenn Menschen es nach Europa schaffen, dann wollen Sie das, was wir bislang definieren und auch wo der Europäische Gerichtshof gerade nochmal gesagt hat, das gilt, nämlich das Recht auf Asyl aussetzen. Der Europäische Gerichtshof hat gerade über Frauen in Afghanistan gesagt, keine Frau ist in Afghanistan sicher. Mädchen werden zwangsverheiratet, Frauen dürfen auf der Straße nicht sprechen, Frauen dürfen nicht zur Schule gehen. In diesem Terrorregime der Taliban, da sagen sie, sollen die besser bleiben, weil wir bieten ja hier keinen Schutz mehr. Und das ist falsch. Die Hälfte der Menschen, die hier ankommen als Geflüchtete, sind Frauen und Minderjährige. Sie versuchen immer, allein über die Männer zu sprechen, obwohl ich auch finde, auch Männer haben ein Recht auf Asyl. Aber sie versuchen immer ein Bild zu zeichnen, das die Frauen und die Kinder nicht mehr benennt. Und die sind hier. Und ihr Fraktionsvorsitzender Friedrich Merz hat einen Aufnahmestopp aus Afghanistan gefordert, der auch den Frauen und Kindern keinen Schutz mehr bietet. Und das finde ich nicht human. Das, was wir hier tun, ist zu sagen, wir sorgen erstens dafür, dass die, die ankommen, fair verteilt werden zwischen den europäischen
Nehmen
Staaten.
Wir alle 20
zweitens,
Millionen auf.
Und das ist genau diese Form von Argumentation, ist nur dafür da, um Ängste zu schüren. Fakt ist, dass die ersten Länder, die aufnehmen, die Nachbarländer von Afghanistan sind. Es kommen ja gar nicht alle nach Europa. Und wer diese Bilder zeichnet, wieder besseren Wissens, und Sie wissen, dass das nicht so ist, sondern dass die Hauptaufnahmeländer die Nachbarländer sind, der zeichnet nur ein Bild, um hier Stimmung zu machen und Angst zu schüren. Und das finde ich verantwortungslos.
Spahn hat außerdem gefordert, Geflüchtete mit Gewalt aufzuhalten, eine menschenfeindliche Forderung, die im Geist und im Kern übrigens von der AfD kommt. Aber das ist eben auch die Populismusstrategie von Jens Spahn. Begriffe, Forderungen und Narrative von Rechtsextremen zu eigen machen und mit diesem klaren Rechtskurs den Diskurs weiter anheizen, um daraus politisches Kapital zu schlagen. So warnt Spahn faktenfrei vor der Zitat Klimadiktatur, ein verschwörungsideologischer Kampfbegriff der radikalen Rechten. Generell scheint Jens Spahns Signaling in den rechten Teil der Gesellschaft aber nicht nur Taktik zu sein. 2020 traf sich Jens Spahn als Gesundheitsminister mit der Vorsitzenden einer der großen Abtreibungsvereine Deutschlands. Und auch seine Nähe zu Donald Trump, von dem er sagt, sie hätten gemeinsame Interessen, ist mehr als nur denkwürdig. Tatsächlich ähnelt Jens Spahn in seinen Äußerungen und Forderungen immer mehr einer Kopie eines rechtsrepublikanischen Make America Great Again Trump-Fanatiker. Die rechtspopulistische Rezeptur ist denkbar einfach. Rechtspopulismus, Desinformation, Demagogie und nach unten treten. Das ist eine für eine starke und vereinte Demokratie brandgefährliche neue Ausrichtung. Wenn das die neuen Werte der Christdemokraten sind, dann gnade uns Gott. Apropos brandgefährliche Ausrichtung der CDU. Im Europaparlament hat ein AfD-Antrag zum ersten Mal eine Mehrheit bekommen, und zwar durch die Stimmen von CDU-Abgeordneten. Der AfD-Antrag hat mehr Geld für Grenzzäune gefordert und die CDU-Abgeordneten haben offenbar keinen Grund mehr gesehen, nicht für diesen Antrag von Faschisten zu stimmen. Genau so normalisieren Demokraten die menschenfeindliche und demokratiefeindliche Politik von Faschisten. Und dabei geht es nicht alleine um den Inhalt dieses einen Antrags, weil ich jetzt schon die Kommentare höre, wenn die AfD fordert, der Himmel ist blau, dann ist das ja Quatsch, dagegen zu stimmen. Nein, Uwe, darum geht es nicht. Es geht darum, ob Demokraten sich gemeinsam und konsequent abgrenzen zu Antidemokraten. Die AfD ist demokratisch gewählt, aber zentrale Akteure, Positionen und Äußerungen zeigen jeden Tag, dass sie diese Demokratie nicht stützen, sondern systematisch bekämpfen und aushöhlen wollen. Die AfD ist in zentralen Teilen eine demokratiegefährdende Partei. Nicht wenige, auch ich, sagen deshalb, gestützt von unzähligen Beispielen, die AfD ist strukturell eine Partei, die außerhalb unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht und eine existenzielle Gefahr für diese darstellt. Das ist ein Grund, warum immer mehr Menschen und auch Bundestagsabgeordnete eine richterliche Prüfung der Verfassungsmäßigkeit der AfD fordern. Die CDU-Führung unter Friedrich Merz ist strikt gegen eine AfD-Verbotsprüfung und will die AfD stattdessen, Zitat, politisch stellen. Wie genau haben die CDU-Abgeordneten jetzt die AfD im Europaparlament mit der Zustimmung zu ihrem Antrag politisch gestellt? Das Gegenteil ist hier passiert. Christdemokraten sind dem Pseudoversuch der AfD, sich als demokratische Partei darzustellen, auf den Leim gegangen und normalisieren sie damit weiter und weiter. Das ist in seiner Konsequenz ein Weg, der die Zukunft der Demokratie mehr gefährdet, als es die AfD jemals alleine könnte. Wie in der letzten Folge bereits angekündigt, werde ich in Hops genommen ein neues Kapitel einfügen und jede Woche eine Person mit einer Hops genommen Tasse ehren, die sich im Kampf gegen Rechtsextreme und Rechtspopulisten und damit für die Stärkung unserer Demokratie verdient gemacht hat. Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Vorschläge durch euch, deshalb auch weiterhin der Aufruf, immer wenn euch Menschen einfallen, die genau das aktuell machen und ihr meint, die sollten eine Hopsgenommen-Tasse und mehr Aufmerksamkeit und Support bekommen, Vorschläge hier auf YouTube oder auf Instagram. Diese Woche geht die Hopsgenommen-Tasse an Anwalt Jun. Er wurde von vielen von euch für seine unaufgeregten, fundierten Videos vorgeschlagen, mit denen er vor allem in der letzten Zeit gute und wichtige Argumente für ein AfD-Verbotsverfahren aus juristischer Perspektive geleistet hat. Eine wichtige Stimme für eine starke Demokratie und einen demokratiestärkenden Rechtsstaat. Lieber Anwalt Jun, diese Tasse werde ich demnächst an dich senden. Folgt bitte Anwalt Jun auf all euren Kanälen, die ihr so nutzt. Ich verlinke ihn euch natürlich auch hier. Kommen wir zur Auswertung der letzten Frage der Woche. Ich habe euch gefragt, wie steht ihr aus demokratischer Perspektive zur Satirepartei Die Partei? Leistet sie für euch, zum Beispiel, weil ihr sagt, Satire ist wichtig für eine Demokratie, einen wichtigen Beitrag für die parlamentarische Demokratie, oder haltet ihr sie für einen Verstärker von Politikverdrossenheit und Misstrauen in die parlamentarische Demokratie? Mal wieder tausend Dank für eure zahlreichen Antworten. Die meisten waren der Ansicht, dass die Partei wichtig ist für die parlamentarische Demokratie. Um das vorweg zu sagen, ich denke das im Kern auch. Insbesondere die Aufklärungsarbeit von Nico Semsrott als Europaabgeordneten halte ich für wichtig, damit sich das parlamentarische System durch öffentlichen Druck dann auch verbessert. Dennoch bin ich angesichts der wachsenden Stärke von rechtsextremen Parteien wie der AfD oder auch populistischen Parteien wie dem BSW zunehmend kritischer, wenn bei Landtags- und Bundestagswahlen meist progressive Menschen ihre Stimme an eine Satirepartei geben, die wahrscheinlich nicht die 5%-Hürde knacken wird, wodurch es die demokratiestärkenden Parteien in Zeiten, in denen es mittlerweile auf sehr wenige Prozentpunkte ankommt, zunehmend schwerer haben im Parlament. Das ist keine Kritik an der freien Wahl eines jeden Einzelnen, auch für Kleinstparteien, sondern einfach ein besorgter Blick in die zunehmend schwerer werdenden Verhältnisse in Parlamenten. Soweit meine 5 Cent zu diesem Thema. Ich lese euch jetzt die Antworten vor, die stellvertretend für viele andere Zuschriften stehen. Jemand, der anonym bleiben will, schrieb mir auf Instagram, Zitat, die Partei hat eine Existenzberechtigung. Ich habe sie auch schon mal gewählt, allerdings nur bei EU-Wahlen. Meiner Meinung nach ist der Einfluss eines Politikers im EU-Parlament sehr gering. Neben seiner Parteilinie muss er auch die Linie der europäischen Fraktion befolgen, der seine Partei angehört. Des Weiteren erfährt man so gut wie nichts darüber, was im EU-Parlament passiert. Durch Martin Sonneborns Berichte erfährt man viele Hintergründe, auch wenn ich nicht immer seiner Meinung bin. Auf lokaler und bundespolitischer Ebene habe ich jedoch noch nie die Partei gewählt, sehe da auch keinen Sinn drin. Katharina XY antwortete auf Instagram, Zitat, ich finde die Partei als demokratische Partei auf jeden Fall unproblematisch, Tendenz zu wichtig. Sie ist eine Protestpartei mit demokratischen Grundsätzen und einer gewissen Reichweite, die auch mal den Finger in die Wunde legt und gegebenenfalls Menschen erreicht, die sich sonst gar nicht angesprochen fühlen. In kommunalen Ortsgruppen vertritt die Partei auch Positionen, die sonst gerne vergessen werden. Über Sonneborn als Person lässt sich sicherlich streiten, aber zum Beispiel Nico Semsrott hat in der letzten Legislaturperiode sicher seriöse Arbeit geleistet. Die Benennung von Absurditäten im politischen System sollten nicht als Förderung der Politikverdrossenheit, sondern als Input für Veränderung verstanden werden. Kommunale Arbeit ist sehr personenabhängig und lässt sich nicht pauschal beurteilen. Peggy Wilsonne antwortete auf Instagram, die Partei erlebe ich gelegentlich in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin. Sie ist dort mit 2 Männern vertreten. Anfangs, also vor ein paar Jahren, hielt ich sie für zeitweilig amüsant, manchmal sogar für partiell engagiert. Das ist leider ziemlich vorbei. Sie sind nur sehr selten in den Ausschüssen oder auch in der Bezirksverordnetenversammlung anzutreffen, beteiligen sich weder inhaltlich noch satirisch. Da die Demokratie augenscheinlich so sehr an Zustimmung verliert, eine Politikverdrossenheit um sich greift, halte ich satirische Mandatsbesetzungen für sehr verzichtbar. Wir sind in einer Zeit, in der die Ausübung eines Mandats mit gemeinwohlorientiertem demokratischem Engagement einhergehen sollte. Eine außerparlamentarische satirische Begleitung hingegen wäre mir herzlich willkommen und kann im besten Fall ja zur Selbstreflexion beitragen. Berit Blümel schreibt, auf kommunaler Ebene bremsen sie, halten auf, vergeuden kostbare Zeit. National spielen sie keine Rolle. Die EU-Abgeordneten bekommen Aufmerksamkeit, die sie aber nur dazu nutzen, zu destabilisieren, statt an Lösungen zu arbeiten. Ich halte das für demokratieschwächend, Satire ist da kontraproduktiv. Hidalgo Pieps antwortete, die Aufklärungsarbeit von Semsrott und Sonneborn war und ist wichtig. Das Buch von Nico wichtig und lesenswert. Wenn solche Aufklärung nicht von den etablierten Parteien kommt, dann muss es eben Satire richten. Sophie Rö antwortete auf Instagram, die Aufklärungsarbeit und der Verweis auf die Missstände sehe ich als sehr positiv. Meiner Meinung nach haben Semsrott und Sonneborn ihre Mandate aber zu wenig genutzt, um an Gesetzen mitzuarbeiten. Kritik in allen Ehren, aber wer ein Mandat bekommt, sollte doch auch parlamentarisch arbeiten. Kommen wir zur aktuellen Frage der Woche. Ich würde gerne von euch wissen, wie steht ihr vor dem Hintergrund der Zielsetzung einer starken Demokratie zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk? Wie steht ihr zum GEZ-Beitrag und zur jüngsten Entscheidung, das Angebot des öffentlich-rechtlichen Rundfunks einzuschränken? Was wünscht ihr euch vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und warum haltet ihr ihn für wichtig oder auch weniger wichtig? Wir werten eure Antworten in der nächsten Folge von Hops genommen aus, also schreibt sie gerne hier in die Kommentare oder mir als DM auf Instagram. Das war's auch schon mit der 9. Folge von Hops genommen. Ihr findet wie immer alle relevanten Quellen der Folge in den Shownotes. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann hinterlasst mir doch gerne als Unterstützung eine Bewertung auf der Podcast-App eures Vertrauens und hier auf YouTube. Folgt mir auch gerne auf Instagram und TikTok. Für direktes Feedback freue ich mich über eure DMs auf Instagram. Wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.